Aber es hat mir im Nachhinein trotzdem gezeigt, dass es vielleicht so einen Aha-Moment bei ihr gab und auch bei vielen anderen politischen EntscheidungsträgerInnen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass man junge Menschen vielleicht doch ernster nehmen kann, als man das im ersten Moment so denkt.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Die Jugend kommt viel zu selten in den Wahlprogrammen der Parteien vor. So heißt zumindest eine Kritik, die die Politikerinnen und Politiker immer wieder zu hören bekommen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Jugend auf einen anderen Weg vertreten wird. Das ist durch die EU-Jugendvertreterinnen und EU-Jugendvertreter möglich. Deutschland vertreten hierbei Katja und Thomas. Hey, ihr beide.
Hi.
Hi.
Direkt eine Frage an euch beide. Wie fühlt es sich so an, EU-JugendvertreterInnen zu sein? Katja, magst du anfangen?
Also ich fühle mich ganz normal. Ich habe mich jetzt einfach nicht unbedingt verändert als Mensch, seit ich EU-Jugendvertreterin bin. Aber natürlich immer irgendwie, wenn es zur Sprache kommt, dass ich EU-Jugendvertreterin für Deutschland bin, fühlt es sich auch nach jetzt fast einem Jahr irgendwie ein bisschen heftig an. Und vielleicht trifft's dieses englische Wort humble ganz gut. Also so fast schon demütig.
Voll aufregend. Wie ist es bei dir, Thomas?
Also ich kann mich da eigentlich so dem ziemlich gut anschließen. Ich würde sagen, es ist natürlich schon irgendwie auch eine Art Ehre und Verantwortung, wenn man weiß, okay, man darf jetzt technisch gesehen alle jungen Menschen aus Deutschland vor der EU vertreten. Und ich würde sagen, das ist so eigentlich hauptsächlich, wie ich mich fühle. Aber abgesehen davon auch recht normal, würde ich sagen.
Ziemlich interessant und auch euer Job, würde ich mal sagen, und euer Amt klingt so spannend. Und deshalb frage ich dich mal direkt, Katja, was macht denn überhaupt eine EU-Jugendvertreterin so?
Ja, Thomas hat es gerade schon gesagt, unser Anspruch ist es, dass wir die Stimmen und Forderungen junger Menschen aus ganz Deutschland gegenüber politischen EntscheidungsträgerInnen vertreten. Und das machen wir zum Beispiel auf Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden. Wir moderieren manchmal, vielleicht auch so Workshops oder so. Dann machen wir den EU-Jugenddialog allgemein bekannter, weil es halt vielen jungen Menschen gar nicht klar ist, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, sich in Politik einzubringen. Und der EU-Jugenddialog ist halt eine Möglichkeit davon. Ansonsten setzen wir uns allgemein für die bessere Beteiligung junger Menschen bei politischen Entscheidungen ein. Also da fehlt es ja ganz oft so, wenn man zu irgendwelchen Veranstaltungen geht, dann redet man vielleicht mit politischen EntscheidungsträgerInnen und danach passiert was damit? Also das fehlt, also so dieser Nachklapp fehlt ganz oft. Und dafür setzen wir uns unter anderem sowohl national als auch auf EU-Ebene ein. Und last but not least, und das ist so einer der Hauptpunkte, auf den sich unsere Arbeit bezieht, ist, dass wir zu EU-Jugendkonferenzen fahren, die einmal im Halbjahr stattfinden, und damit JugendvertreterInnen aus der ganzen EU zusammenkommen.
Cool, vielen Dank für deine erste Einordnung, Katja. Das klingt auch nach ziemlich viel Arbeit. Thomas, würdest du da sagen, dass da auch viel Zeitaufwand dazu gehört?
Jein. Also ich würde sagen, es kommt immer sehr auf die konkreten Umstände drauf an. Also Katja hat es gerade schon so ein bisschen erwähnt, manchmal ist man auf Veranstaltungen, manchmal hat man eine Zeit, wo es sehr viele Videokonferenzen gibt, wo man aber viel telefonieren muss oder so. Oder wo es irgendwie sonst Projekte gibt, an denen man irgendwie beteiligt ist. Und ich würde sagen, das geht so von, okay, man ist eine ganze Woche komplett damit beschäftigt und hat eigentlich nichts anderes im Kopf, bis zu, okay, man chillt jetzt einfach nur da und checkt die ganze Zeit nur die Mails und guckt, was reinkommt. Na, ich würde sagen, es ist sehr vielseitig. Was immer so grundsätzlich angegeben wird, ist, dass so im Schnitt vielleicht 15 Stunden im Monat da so die grobe Richtlinie sind.
Und wie seid ihr jetzt eigentlich dazu gekommen, EU-Jugendvertreter zu werden? Wie war da euer Weg so?
Bei mir war es ein kompletter Zufall. Ich war davor ganz, ganz lange im sogenannten Jump-Team. Das steht für junges Multiplikatoren-Team. Und das ist auch eine Form von, also die unterstützen uns mehr oder weniger dabei, die Forderungen von jungen Menschen zu sammeln, geben Workshops, nur fahren halt selber nicht zu den EU-Jugendkonferenzen. Und das habe ich ganz, ganz lange gemacht und mache es teilweise immer noch. Und dann hatte ich irgendwann mal Lust und vor allem war ich neugierig auf diese Konferenzen, die man halt als Jump Team nicht mitmacht und als Jugendvertreter schon.
Richtig cool, kann da jeder mitmachen?
Ja, genau. Also man muss nur zwischen 18 und 30 sein, glaube ich. Also ich bin jetzt auch schon 27, ich bin nicht mehr die Jüngste in diesem Team. Dafür gibt es aber Thomas, der deutlich jünger ist. Und ansonsten muss man hauptsächlich Bock haben auf die Themen und die Bereitschaft halt, irgendwie die Zeit mit einzubringen.
Cool, vielen Dank. Thomas, du warst anscheinend nicht im Jump-Team. Wie war dein Weg so?
Also eigentlich war es ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also ich war vorher schon in verschiedenen anderen Jugendorganisationen und da hatte ich auch schon was mit dem Thema Jugendbeteiligung und Vertretung von jungen Menschen zu tun und so in ganz verschiedenen Kontexten. Also das hat auch bei mir angefangen mit, okay, ich war in der 8. Klasse mal Klassensprecher oder sowas. Und in dem Kontext hat mir irgendwann mal ein Kumpel die Bewerbung geschickt, also das Formular, und dann dachte ich mir so, okay, klingt interessant, ich fülle die Fragen einfach mal aus und scheinbar haben sie irgendwie Gründe gefunden, warum ich dafür irgendwie geeignet bin.
Gibt es so weitere Voraussetzungen, dieses Amt machen zu dürfen, Thomas?
Also so Voraussetzungen per se nicht. Die Mindestanforderung ist einfach, okay, man muss zu diesen 3 Jugendkonferenzen gehen, die in 1,5 Jahren unserer Amtszeit dann passieren. An sich ist es natürlich schon wichtig, dass man Spaß an der Aufgabe hat, dass man auch Interesse für die europäische Arbeit mitnimmt, dass man eben auch, ja, man muss halt Englisch sprechen können, also einfach der Kommunikationswillen. Und auch grundsätzlich, also man tut ja auf den Konferenzen eigentlich nichts anderes, als mit anderen Leuten zu reden. Auch wenn es um die konkreten Forderungen geht, man tauscht sich mit verschiedenen Delegierten aus, mit den Vertretungen von anderen Ländern, mit den Vertretungen von Ministerien oder von internationalen Jugendorganisationen. Und das ist natürlich gut, wenn man so eine gewisse Freude und auch Kommunikationsfähigkeit mitbringt. Und was auch so ein bisschen auch zur Wahrheit gehört, ist einfach so ein bisschen, ja, wobei ich würde sogar sagen, mehr als ein bisschen Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz. Ich denke, das bringt wahrscheinlich so eine Aufgabe in so einem jugendpolitischen Bereich meistens mit. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, dass man immer konkret vor Augen hat, warum man das auch macht und sich nicht so einfach aus der Bahn bringen lässt.
Gibt es einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, ich brauche jetzt Durchhaltevermögen und Mitgefühl und Geduld? Falls Thomas direkt was einfällt, kannst du auch gerne anfangen, Thomas.
Ja, doch. Also ich glaube, das war bei unserer ersten Jugendkonferenz in Spanien. Und wir hatten ja beide keine Ahnung, wie es da abging. Ne? Also Katja war zwar im Jump-Team vorher und hat den Jugenddialog als Prozess schon irgendwie kennengelernt, aber an den Jugendkonferenzen selbst, die ja von Konferenz zu Konferenz nochmal wesentlich, also sich krass unterscheiden können, da wurden wir echt ins kalte Wasser geschmissen. Wir wurden zwar so gut es geht von unserem Team vorbereitet, aber das kann man halt nur bis zu einem gewissen Grad machen. Ne? Und ich glaube, was ich wirklich. Was so ein Moment war, wo ich mich echt gefragt habe, okay, wow, das ist vielleicht doch hartnäckiger, als ich das am Anfang gedacht hätte, als es am Anfang tatsächlich in diese Arbeitsgruppen ging. Dazu komme ich vielleicht später auch nochmal ein bisschen mehr im Detail. Und als es dann konkret auch um die inhaltlichen Dinge ging und darum, worüber denn tatsächlich gesprochen wird. Und das sind dann leider nicht die Sachen, wo man sagt, okay, das wären jetzt wirklich die dringendsten Sachen, die wir angehen müssten, sondern eben auch oft ganz kleine Sachen, wo man überlegen muss, okay, was ist denn jetzt am realistischsten, was man noch irgendwie als Empfehlung irgendwie mitgeben kann, ohne darauf zu achten, was eigentlich so, ne, so the bigger picture ist. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir so gedacht habe, okay, ich glaube, da muss ich wahrscheinlich mehr Frustration aushalten, als ich es am Anfang gedacht hatte.
Und das scheint euch beiden ja auch gut zu gelingen. Ich komme gleich auf die Arbeitsgruppen auch nochmals zurück. Aber jetzt frage ich erstmals Katja, fällt dir da was zu ein?
Ja, inzwischen schon. Wir haben ab und zu sprechen wir mit dem Jugendministerium in Deutschland, also nicht mit der Ministerin, aber da mit den Leuten, die für den Jugenddialog arbeiten. Und da haben wir eine Ansprechpartnerin, die meinte direkt bei unserem ersten Treffen so, ja, wie weit wir jetzt schon gekommen sind in den letzten 10, 15 Jahren, das ist schon total beeindruckend. Und ich weiß, dass euch an einigen Stellen das vorkommen wird wie Windmühlen und dass es irgendwie anstrengend wird. Aber ich sehe den Fortschritt über die letzten Jahre. Und da war mir schon klar, so, okay, gut Ding will Weile haben. Ist da, politische Prozesse brauchen halt ihre Zeit. Und auch mehr Jugendbeteiligung braucht ihre Zeit, bis das tatsächlich verankert ist. Aber wir machen gute Schritte.
Und außerdem setzt du dich auch, Katja, sehr für Inklusion ein, wie ich gesehen habe. Wieso glaubst du denn, so ganz kompakt gefragt, warum Inklusion so bedeutsam ist?
Also erstmal ganz kurz zur Einordnung. Inklusion im EU-Jugenddialog-Kontext verstehen wir ein bisschen größer als das, was wir in Deutschland ganz oft denken. In Deutschland verstehen wir meistens einfach nur Behinderung darunter. Und im Jugenddialog geht es super viel um Chancengleichheit von allen und die Bekämpfung von Diskriminierung aus jeglicher Form. Und warum das so bedeutend ist für mich, ist, ich glaube, dass einfach jeder Mensch so ein bisschen das Grundbedürfnis hat, dazuzugehören. Allein dieses Grundbedürfnis auch dazu führt, dass man sich mehr beteiligt. Also wir sehen das ja ganz oft, dass Leute, die sich ausgeschlossen fühlen, auch eine höhere Politikverdrossenheit haben. Deswegen profitiert, glaube ich, die Demokratie allgemein davon. Und ganz im Kleinen, finde ich, profitiert auch jeder Einzelne und natürlich die Gesellschaft davon, wenn man gegenseitig miteinander ins Gespräch kommt und untereinander so seine Lebensrealitäten abgleicht. Und ich habe zum Beispiel ganz lange Gebärdensprache gelernt und da habe ich dann verschiedene Wörter kennengelernt, wie sie in der Gebärdensprache gemacht werden. Und es hat irgendwie meine Welt ein bisschen bunter gemacht, weil ich die Wörter schon anders gesehen habe und andere Konnotationen hatte. Und ich glaube, das passiert nicht nur mit Gebärdensprache, sondern allgemein, wenn man neue Perspektiven aufnimmt, dass man mehr sehen kann und ich glaube, dass wir unterm Schnitt mit mehr Perspektiven, die wir erlernen und mit mehr Perspektiven, mit denen wir zusammenkommen, insgesamt einfach mehr Spaß im Leben haben.
Vielen Dank, Katja. Und bei dir, Thomas, du betonst, dass es dir sehr wichtig ist, junge Perspektiven wahrzunehmen und zu vertreten. Aber da frage ich mich, ist das überhaupt möglich, so viele verschiedene Perspektiven darzustellen? Ich meine, so von der Jugend aus ganz Deutschland.
Ja, also das ist so natürlich irgendwie eine allgemeine Schwierigkeit von repräsentativen Aufgaben. So idealerweise wäre es natürlich so, dass wir jeden einzelnen jungen Menschen aus Deutschland irgendwie vertreten könnten in einer individuellen Art. Das heißt, dass wir genau wüssten, okay, was sind jetzt die Perspektiven, was sind die Dinge, die sich die Leute wünschen und was sind die Dinge, die auch konkret in den Lebenslagen dann helfen würden. Das ist halt zu einem gewissen Umfang irgendwie möglich und wir haben unsere Wege, wie wir an Informationen rankommen. Das heißt, das hatte Katja ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten vorhin. Zum einen das Jump-Team, über das wir ganz viel in ganz Deutschland unterwegs sind und verschiedene Eindrücke sammeln, auch von ganz verschiedenen Kontexten. Wir haben auch eine Online-Befragung, wo eben da nochmal sehr viele andere Perspektiven reinkommen. Und abseits davon gibt es natürlich auch von verschiedenen Instituten Jugendstudien, die diese Themen auch aufbereiten. Also so als Beispiel, da gibt es ja die Sinus-Jugendstudie, die letzte Beispiel, glaube ich, von 2020, oder auch die Vodafone-Jugendstudie von vor 2 Jahren oder sowas. Und daraus kann man natürlich auch mitnehmen, was so auf einer Durchschnittsebene die Themen sind, die die meisten Leute interessieren. Zur Wahrheit gehört halt auch, dass wir auf den EU-Jugendkonferenzen, dass es nicht so einfach ist, die Perspektiven auch aus dem nationalen Bereich dann irgendwie auf die EU-Ebene direkt mitzunehmen. Es kann ein bisschen zäh sein und es braucht auch immer so ein bisschen, da kommt wieder das Durchhaltevermögen und die Frustrationstoleranz irgendwie mit rein, dass man auch immer hinten dran bleiben muss und versuchen muss, tatsächlich die konkreten Inhalte dann auch immer weiter zu setzen.
Melden sich Jugendliche dann auch so privat bei euch? Ich habe zum Beispiel bei dir, Thomas, gesehen, dass du bei der Beschreibung deines Profils auch deinen Instagram-Account hingeschrieben hast, dass man sich immer bei dir melden kann. Kommen solche Anfragen auch rein?
Teilweise ja, tatsächlich. Also es hat mich so ein bisschen, das habe ich so nicht so krass erwartet. Das ist immer ganz unterschiedlich. Meistens ist es so, dass man natürlich vor Ort am besten ins Gespräch kommt. Wenn man schon irgendwie gegenüber sitzt und dann über die Themen redet, dann ist es natürlich am einfachsten, dann noch irgendwie mal zu fragen oder dann einfach mitzunehmen, okay, was ist denn jetzt genau das, was die Leute dann noch konkret interessiert. Aber ja, also manchmal kommt es sich auch Anfragen mit spezielleren Themen. Und auch Themen, wo wir uns teilweise selbst nochmal reinlesen müssen. Aber jede Anfrage und jede Nachricht, die wir bekommen, ist natürlich auch einfach eine Bereicherung, ne? Also das ist immer eine Perspektive, die wir möglicherweise sonst nicht so bekommen hätten und wo wir dann die Möglichkeit bekommen, uns dann so gut es geht eben auf EU-Ebene dafür einzusetzen.
Und ihr bringt dann diese nationale Perspektive auf EU-Ebene. Und das tun natürlich die anderen EU-VertreterInnen der Mitgliedstaaten ebenso. Katja, ich würde dich gerne fragen, wie ist so die Zusammenarbeit mit den anderen EU-VertreterInnen? Wie läuft das ab?
Ja, also wie du gerade schon richtig gesagt hast, das meiste ist so ein bisschen geballt auf den Jugendkonferenzen selbst. Dazwischen so lala. Also ab und zu haben wir Kontakt. Und für mich ist der Austausch immer wieder total spannend und inspirierend, wenn man mit den auch wieder Perspektiven, scheint heute mein Lieblingswort zu sein, mit den Perspektiven von anderen Ländern erstmal sieht oder erfährt, was woanders möglich ist, wovon wir in Deutschland politisch manchmal träumen. Also so Stichworte wie Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung oder als Schulfach mentale Gesundheit oder. Das ist alles in anderen Staaten schon längst Realität und ist natürlich total, da wird man manchmal ein bisschen eifersüchtig. Auf der anderen Seite realisiere ich aber auch, dass wir es in Deutschland in vielen Bereichen total gut schon haben, wo andere Länder halt hinterherhängen. Also Auswandern ist halt doch nicht in allen Bereichen so klug. Und da ist mir zum Beispiel vor allem aufgefallen, dass die Infrastruktur in ländlichen Räumen in Deutschland krass gut ist, nicht absolut gesprochen, sondern im Vergleich zu anderen Ländern in der EU. Oder dass die Einflussnahme von Regierungen in Bezug auf irgendwie Medien oder Verbände in anderen Staaten wirklich krass ist. Und da haben wir es in Deutschland wirklich gut, dass wir suchen viele unabhängige Interessenvertretungen und Medien, zum Beispiel wie euch haben. Und das ist in anderen Ländern keine Selbstverständlichkeit.
Jetzt würde mich total interessieren, wie sieht so eine EU-Jugendkonferenz überhaupt aus? Thomas, kannst du mich da mal so ein bisschen durchlaufen, wieso der Ablauf dort ist?
Klar, ich befürchte, dass ich vorher ein bisschen ausholen muss. Ich hoffe, ich versuche mit so wenig Fachbegriffen wie möglich auszukommen. Ist auf der EU-Ebene leider unfassbar schwierig, Dinge zu erklären, ohne einmal einen Riesenaufschlag machen zu müssen.
Alles gut.
Ich versuche es vielleicht mal ganz kurz, also ganz grob runterzubrechen. Also es gibt ja verschiedene Organe auf EU-Ebene. Man hat dann die EU-Kommission, die so ein bisschen ist wie eine Regierung auf EU-Ebene. Man kann sie nicht ganz vergleichen mit so nationalen Regierungen, aber so ein bisschen kommen die Aufgaben dem schon nahe. Man hat das EU-Parlament, was wir jetzt auch im Juni wählen werden, was auch über ganz, ganz viele Dinge noch entscheidet. Und dann gibt es noch den Rat der Europäischen Union. Das ist der Ministerrat, wo eben die ganzen Regierungsmitglieder dann zusammensitzen. und zum Beispiel alle Jugendministerinnen oder alle Umweltministerinnen zusammensetzen und dann eben über diese verschiedenen Themen entscheiden. Nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat, wo dann alle Regierungs- und Staatsoberhäupter, also so Leute wie Scholz oder Macron oder Meloni sitzen und dann nochmal über verschiedene Themen sprechen. Und beim Ministerrat, an den der ganze EU-Jugenddialogsprozess angelehnt ist, gibt es eine Präsidentschaft immer, die läuft für 6 Monate. Und man kann sich ja vorstellen, in 6 Monaten ist jetzt nicht so super einfach, wirklich effizient Politik zu machen. Das ist einfach viel zu kurz. Und deswegen schließen sich immer drei Präsidentschaften hintereinander zu einer Trio-Ratspräsidentschaft zusammen, die dann 1,5 Jahre läuft. Und da mit 1,5 Jahren kann man schon mal deutlich mehr machen. Und der EU-Jugenddialog, der läuft immer parallel dazu. Das heißt, der läuft immer in Zyklen und ein Zyklus ist genau immer 1,5 Jahre lang. Genau eben wie diese Trio-Ratspräsidentschaft vom Ministerrat. Im jetzigen Zyklus, wo es um das Thema Inklusion geht, das war am Anfang Spanien, jetzt ist es gerade Belgien. Und die nächsten werden die Ungarn sein, wo auch zum Beispiel auch die nächste Jugendkonferenz stattfinden wird. Und jetzt komme ich so zu den Jugendkonferenzen an sich. Das läuft eigentlich immer so ab. Man hat ungefähr 4 Tage. Am Anreisetag, alle kommen ja aus ganz Europa. Das heißt, man fängt in der Regel recht spät an und es geht auch erstmal darum, okay, man hat so ein informelles Get-Together. Die verschiedenen nationalen Jugendräte und nationalen Agenturen, die kümmern sich darum, okay, dass man irgendwie auch ein bisschen die Kultur des Landes präsentiert und verschiedene Inputs gibt. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach darum, okay, mal zu schauen, welche bekannten Gesichter sind wieder da und welche Delegierten sind auch neu da und sich einfach mal mit allen ein bisschen auszutauschen und ein bisschen so den sozialen Kontakt irgendwie zu suchen. Und dann haben wir die 2 Tage in der Mitte, die eigentlich die inhaltlichen Schwerpunkte sind. Und der ganz große Teil davon, das sind immer die Working Groups, also diese Arbeitsgruppen, wo wir eigentlich den ganzen Tag drin sitzen mit circa 20 anderen Delegierten und dann über verschiedene Themen sprechen. Also das variiert auch nochmal von Konferenz zu Konferenz, weil die Konferenzen immer von den Präsidentschaftsländern organisiert werden. Und zum Beispiel in Belgien war es so, dass die Working Groups thematisch aufgeteilt waren und man sich eben im Vorhinein dann entscheiden konnte, in welches Thema man sich jetzt besonders vertiefen möchte oder sowas. Und dann erarbeitet man da pro Working Group um die 3 Forderungen, die dann von der gesamten Konferenz verabschiedet werden. Und diese Forderungen kommen in der Regel dann auch in die Abschlussdokumente des Ministerrats. Die Abschlussdokumente an sich, es kommt ein bisschen auf das Dokument an, ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären, aber die sind in der Regel nicht bindend, was auch eine ganz große Schwierigkeit ist, weil dann natürlich immer so ein bisschen die Erkenntnis, ne, so im luftleeren Raum schwebt, okay, wo kommen diese Ergebnisse jetzt genau hin? Aber die stehen da zumindest erstmal drin. Und am letzten Abend hat man in der Regel nochmal vom Nationalen Jugendrat irgendwie ein Abschlussevent, was organisiert wird, wo auch nochmal auf die nationale Kultur irgendwie eingegangen wird oder auch lokale Kultur und wo man einfach nochmal diese Konferenz mal ausklingen lassen kann. Ich würde sagen, das so ganz grob dazu.
Meintest gerade, dass es auch nicht bindend ist? Also eine Frage an euch beide, vielleicht Katja, fängst du an. Fühlt ihr euch denn von der Europäischen Kommission ernst genommen?
Also der gesamte EU-Jugenddialog ist eine Initiative von der Kommission. Deswegen, sie nimmt das Thema grundsätzlich schon mal ernst und sie sind auch zunehmend präsent auf den Jugendkonferenzen, was auch ein gutes Zeichen ist, weil sie halt schon mal Bock haben, sich überhaupt mit jungen Menschen tatsächlich dann auszutauschen. Und Thomas hat es gerade schon gesagt, sie sind zum Beispiel auch in den Arbeitsgruppen. Das erstmal von mir.
Wie sieht's bei dir aus, Thomas?
Ja, also so, ich kann dem zustimmen, was Katja gerade gesagt hat. Also so, wir sehen, dass es in eine bessere Richtung geht, dass sie zumindest aus den Erfahrungen, die wir jetzt bis jetzt sammeln konnten, dass es so zumindest so scheint, als wäre die Kommission da immer ein Stück mehr dabei, auch sich da in diese Sache reinzuversetzen. Bei der letzten Konferenz zum Beispiel haben sie ja jetzt auch angefangen, konkret Initiativen, die sie gerade planen, vorzustellen. Da ging es zum Beispiel um die Vereinheitlichung von europäischen Hochschulabschlüssen. So. So gefühlt wieder so ein Nischenthema, aber es ist natürlich auch eine Sache, die angegangen wird. Und da haben sie eben konkret Feedback eingeholt. Der ganze Prozess, auch wie Feedback eingeholt wird, wie so eine Konsultation stattfindet, das ist noch verbesserungswürdig. Also wir sehen da doch an vielen Stellen, dass es da noch ganz, ganz viele Punkte gibt, wo man doch sagen muss, okay, man merkt, dass da schon irgendwie ein guter Wille dahinter ist, aber manchmal fehlt so ein bisschen die Substanz. Manchmal auf der einen Seite fehlt inhaltlich einfach die Schwerpunktsetzung und auf der anderen Seite auch zum Beispiel sowas wie Transparenz. Ne? Also das, was ich gerade angesprochen habe mit, okay, wir wissen nicht genau die ganzen Forderungen, die jetzt verabschiedet wurden, wer genau bekommt die zu Gesicht und was davon wurde denn tatsächlich sowohl von der EU auf der einen Seite als auch von den nationalen Mitgliedstaaten auf der anderen Seite tatsächlich umgesetzt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, ganz, ganz viel Luft nach oben. Gleichzeitig ist es schon so, dass wir den Eindruck haben, dass sich die Lage auf jeden Fall zumindest ein Stück weit verbessert.
Gab es denn auch so einen Moment, den ihr hattet, wo ihr euch dachtet, boah, geil, so deshalb bin ich EU-Jugendvertreterin oder EU-Jugendvertreter geworden? Ich glaube, Katja überlegt noch etwas. Thomas, möchtest du anfangen?
Was ich auf den Konferenzen auch immer sage, ist, wenn die Konferenz eine reine Netzwerkkonferenz wäre, dann wäre es ein absolut voller Erfolg, weil man hat einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ganzen Best Practices aus den anderen Ländern mitzunehmen, zu schauen, okay, wie arbeiten die konkret in ihrer nationalen Jugendarbeit, auch wenn es darum geht, Interessensvertretungen vor PolitikerInnen zu betreiben. Und ich finde, von dem Aspekt her lohnt sich das an sich schon sehr, weil man einfach sonst zweimal im Jahr weniger diese Möglichkeit hat, auch mal mit ganz vielen neuen Informationen, mit ganz vielen neuen Perspektiven aus eben der konkreten Jugendvertretung, Jugendvertretungsperspektive dann da rauszugehen. Von daher, ich würde sagen, das ist so ein Aspekt, für den es sich auf jeden Fall lohnt.
Ja, ich glaube, also da schließe ich mich definitiv an. Ergänzend finde ich es auch immer total spannend, mit was für hochrangigen Menschen wir teilweise ins Gespräch kommen können. Also in Belgien war zum Beispiel der einer von den Jugendministern da. Das belgische politische System ist super kompliziert, haben wir by the way gelernt. Aber den fand ich mega inspirierend. Und dann hatte ich auch eine Vertreterin aus der EU-Kommission bei mir in der Arbeitsgruppe. Und an einem irgendwann späteren Punkt stand ich einfach im Gang mit einer Vertreterin aus unserem Ministerium, also aus unserem deutschen Ministerium. Und dann fing die Vertreterin aus der EU-Kommission auf einmal total an, über mich sich zu freuen und meinte so, oh, ihr habt eine ganz, ganz tolle Jugenddelegierte hier und es ist total beeindruckend, was für eine Arbeit sie macht. Und ich war ein bisschen irritiert, muss ich zugeben, weil ich schon ziemlich heftige Diskussionen und auch kontroverse Diskussionen mit ihr hatte. Aber es hat mir im Nachhinein trotzdem gezeigt, dass es vielleicht so einen Aha-Moment bei ihr gab und auch bei vielen anderen politischen EntscheidungsträgerInnen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass man junge Menschen vielleicht doch ernster nehmen kann, als man das im ersten Moment so denkt. Und dass man nicht nur uns einmal in Watte packen muss, sondern einfach ganz normal reden kann. Ich glaube, das war einer der Momente, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind.
Sehr cool und auch total die tollen Erfahrungen für euch. Trotz dessen, was würdet ihr euch wünschen, um die Perspektive junger Menschen in der EU-Politik noch mehr berücksichtigen zu können? Thomas?
Also, was man sagen muss, ist, dass die EU-Ebene ja nicht als an erster Stelle steht, wenn es so darum geht, wer zuständig ist für Jugendpolitik. Das ist ja zum Beispiel auch in Deutschland ganz viel nationale Sache, also Bundessache. Ganz viel wird auch von den Ländern gemacht und auch ein ganz, ganz großer Brocken von den Gemeinden und Kommunen. Ich meine, viele von euch werden ja wahrscheinlich schon Jugendgemeinderäte davon gehört haben oder von lokalen Jugendorganisationen oder sonst irgendwie irgendwelchen Gruppierungen. Und das heißt, auf der europäischen Ebene ist immer so ein bisschen die Frage, okay, was kann man ja jetzt konkret machen? Genug gäbe es aber theoretisch trotzdem, denn es gibt ja so Dinge wie Interrail, wie Erasmus Plus und ganz viele andere Programme, die die EU auf dieser Ebene auch durchzieht. Und eine Sache, die uns immer sehr wichtig ist, wenn wir auf die Konferenzen gehen, ist, dass was für junge Menschen relevant ist, ist ja nicht nur Jugendpolitik, sondern eigentlich sämtliche politische Bereiche. Also jetzt auch noch nicht mal mehr spezifisch irgendwie Umwelt- oder Klimapolitik, sondern auch Sozialpolitik. Wenn es um faire Löhne geht, wenn es um eine gute Rente geht, auch in 40, 50 Jahren noch, wenn es darum geht, dass man auch in der Stadt wohnen möchte und nicht 600 € für ein 14 Quadratmeter WG-Zimmer ausgeben möchte oder sowas. Und was ich mir konkret von der politischen Jugendbeteiligung auf EU-Ebene wünschen würde, sind eigentlich, ich teile es immer so auf in so zwei Ebenen. Das eine, was sehr, sehr realistisch und eigentlich auch sehr einfach wäre umzusetzen, ist ganz klar, indem man einfach sagt, okay, wir nutzen den EU-Jugenddialog jetzt, so wie es die Kommission schon so ein bisschen angefangen hat, mit wir stellen hier unsere Initiativen vor. Wir stellen vor, was wir vorhaben, was wir durchziehen möchten, wo wir ein Gesetz zum Beispiel planen. Und dann sollen eben die ganzen JugendvertreterInnen aus den Mitgliedstaaten und aus den internationalen Jugendorganisationen ihren Input geben und sagen, okay, die Stelle muss doch verbessert werden, das ist zu viel drin oder das können wir so nicht mittragen und das fehlt da drin unbedingt und sowas. Und dass man daraus eben einen echten Konsultationsprozess macht, das wäre so die realistische Ebene, würde ich sagen. Und wenn es so ein bisschen mehr auf die höhere, auf die Idealebene geht, die zwar auch noch realistisch ist, aber wo man natürlich dann schon ein bisschen mehr in so gefühlt Jahrzehnt-Spielräumen nachdenken muss, dann geht es eher so in der Richtung Co-Management. Das ist wieder so ein bisschen ein Fachbegriff, das bedeutet einfach nichts anderes als junge Menschen und die politischen EntscheidungsträgerInnen sitzen einfach gemeinsam gleichberechtigt an einem Tisch. Und der Europarat, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat oder dem Rat der EU, der Europarat hat nämlich an sich nichts mit der EU zu tun, sondern ist einfach so eine Art, ja, Zusammenschluss von europäischen Ländern. Da sind zum Beispiel, das schon zum Beispiel auch die Schweiz oder Serbien ist da auch drin. Und die haben ein Youth Advisory Council, also ein Jugendgremium eigentlich, wo die Hälfte besetzt ist aus jungen Menschen und die andere Hälfte besetzt ist aus eben politischen Entscheidungsträgerinnen. Und das heißt, die entscheiden dann mit einem gleichberechtigten Stimmrecht konkret darüber, was dann auch von dem Europarat aus passiert. Und ich bin der Meinung, dass wir bei einer richtigen Jugendbeteiligung nicht drumherum kommen, jungen Menschen auch tatsächlich Rechte zu geben. So, das fängt an bei sowas wie Informationsrechten, dass wir zum Beispiel die Kommission fragen könnten, welche Initiativen sie jetzt konkret geplant hat oder zum Beispiel, wo die Forderungen hingegangen sind, die wir vor 10 Jahren aufgestellt haben, bis hin zu, okay, wir haben tatsächlich ein gleichberechtigtes Stimmrecht und können mit darüber entscheiden, was denn jetzt auf der EU-Ebene passiert. Ich verlange nicht, dass wir alleine darüber entscheiden. Das ist dann nochmal eine Schwierigkeit, wenn es so um eine demokratische Legitimation geht und sowas. Aber dass man zumindest sagt, wir haben die Möglichkeit, unsere Stimme dazu benutzen, um gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern dazu gemeinsam Lösungen zu kommen. Und ich würde sagen, das wäre eine Sache, die ich mir ganz, ganz stark wünsche, wo ich sage, das ist wirklich eigentlich auch eine Sache, die man angehen kann, die realistisch ist und die wir auch eigentlich brauchen.
Vielen Dank fürs Teilen, Thomas. Hast du auch einen Wunsch, Katja?
Ich glaube, ich würde nur eine ganz kleine Sache ergänzen, nämlich so ein bisschen was sehr Offensichtliches, was aber sehr oft vergessen wird, dass wir einfach junge Delegierte, also nicht junge Delegierte, sondern junge Abgeordnete im EU-Parlament sitzen haben und auch in der Europäischen Kommission fest verankert haben, natürlich, so wie Thomas das gerade gesagt hat. Aber ich glaube, dass dieses Ding von Abgeordnete im Parlament hilft auch noch mal sehr, die Perspektiven junger Menschen mehr zu berücksichtigen.
Danke sehr. Als abschließende Frage an euch beide. Was würdet ihr jungen Menschen im Hinblick auf die kommende Europawahl raten? Katja, möchtest du anfangen?
Wählen. So, das ist total Captain Obvious, sorry. Was tatsächlich relativ wenige wissen und was ich auch schon manchen 16-Jährigen gesagt habe, ist, dass ab dieser Europawahl es in Deutschland erlaubt ist, ab 16 zu wählen und nicht erst ab 18. Deswegen, das gilt auch für 16- und 17-Jährige. Geht gerne wählen. Es gibt, um sich zu informieren, gibt es zum Beispiel eine Internetseite von der vom Europäischen Parlament genau zu den Europawahlen. Da kann man sich im Zweifel sogar einen Reminder schicken lassen, an dem Tag, am 9. Juni, so nach dem Motto, hey, übrigens, geh heute zur Wahl. Alternativ, und das habe ich selber schon ganz, ganz oft gemacht, wenn ich mir wirklich sicher gehen wollte, dann habe ich Briefwahl beantragt oder bin einfach zwischendurch ins Rathaus gegangen, wenn es mir gerade gepasst hat, und habe dann also vor Ort Briefwahl gemacht. Das geht auf jeden Fall auch, wenn man an dem Sonntag irgendwie in Urlaub fahren möchte oder irgendwie einfach nur die Sonne genießen möchte, dann kann man das davor machen an einem regnerischen Tag, wenn man keinen Bock drauf hat, auf sonst irgendwas hat. Ansonsten natürlich auch andere motivieren, gegen gerade so die 16-, 17-Jährigen sich für sich selbst eintreten gegenüber den Leuten, die sagen, ihr seid noch zu unreif. Das ist totaler Quatsch. Dafür gibt es übrigens auch wissenschaftliche Untersuchungen, die kann man denen dann einfach so vor die Nase halten mit dem Smartphone. Und allgemein würde ich sagen, demokratische Beteiligungswerkzeuge nutzen, sei es sich selbst zu informieren über die EU, über das Parlament, aber auch mit Kandidierenden oder einfach so mit Leuten ins Gespräch kommen über Politik. Denn was gerade natürlich total gut läuft und wo ich selbst regelmäßig beeindruckt bin, ist, dass Leute auf die Straße gehen, um für Demokratie einzustehen und zu demonstrieren, und auch für spezielle Anliegen oder für die Demokratie allgemein. Witzigerweise, ich habe in Vorbereitung auf das Interview meine riesen Europafahne gefunden von meiner letzten Demo. Also man kann auch für die Demokratie auf EU-Ebene eintreten. Nichtsdestotrotz, das kostet alles Zeit und das ist mir völlig bewusst. Ich glaube insgesamt, dass Demokratie Zeit kostet und dass es sie aber auch wert ist.
Danke dir, Katja. Thomas, was würdest du jungen Menschen im Hinblick auf die kommende Europawahl raten?
Wählen. Also es klingt halt wirklich so banal, ne? Und ich weiß nicht, wie oft man das wahrscheinlich auch unter Umständen gesagt bekommt. Wo wirklich viele einfach keine Ahnung haben, ist, dass bis zu einem Drittel aller Gesetze, die im Bundestag verhandelt werden, dass die von der EU-Ebene kommen. Und es ist nochmal anders bei anderen Bereichen. Beim Umweltschutz sind es bis zu zwei Drittel. Und auf der EU-Ebene wird so wahnsinnig viel entschieden, aber die ist so wahnsinnig unbekannt und gefühlt schert sich niemand darum. Und das ist ein riesiges Problem, weil desto weniger Leute sich dafür interessieren, desto weniger Kontrolle haben wir tatsächlich auch darüber, was da passiert. Und deswegen bitte geht wählen, auch darum, weil die Europäische Union so wichtig ist und krass das beeinflusst, was wir in unserem Alltag erleben. Und gerade durch die Wahlen können wir uns da ein Stück Kontrolle zurückgeben, in Anführungszeichen. Und wir können Kontrolle darüber erlangen, wer jetzt konkret entscheidet über was. Und die nächste Wahl wird eine krasse Richtungsentscheidung. Also so eine progressive Mehrheit, die wir jetzt gerade noch haben, könnte nicht mehr nach der nächsten Wahl genauso stehen. Und das könnte auch bedeuten, dass die EU, die jetzt gerade noch ganz, ganz viele Initiativen, wenn es zum Beispiel um so Themen wie den Klimaschutz geht, die gerade noch ganz, ganz viele Initiativen da vorangebracht hat, dass das eben nicht mehr der Fall sein könnte. Und ich finde, da müssen wir uns auch einfach die Zeit nehmen, um ein Kreuz zu setzen und da so ein bisschen unser Leben in die eigene Hand zu nehmen.
Inspirierende Worte von der EU-Jugendvertreterin und dem EU-Jugendvertreter. Vielen Dank euch beide, dass ihr euch die Zeit für das heutige Interview genommen habt. Und falls ihr euch, liebe Salon 5 Zuhörerinnen und Salon 5 Zuhörer, euch mehr über die EU informieren wollt, dann könnt ihr das sehr gerne bei uns tun. Ihr findet uns auf Social Media unter Salon 5- auf TikTok oder Instagram. Und ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche euch selbstverständlich noch eine tolle Woche. Tschüss!
Danke, dass wir da sein durften.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.